Deutschlandfunk, eine Welt.
Im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Die Zahl der zivilen Opfer steigt, die Not für die Überlebenden nimmt zu. Erneut haben die Vereinten Nationen vor einer tödlichen Hungerkatastrophe gewarnt. Benjamin Netanyahu, Israels Premier, steht unter Druck aus vielen Gründen. Außenpolitisch, weil der finale Sieg über die Terrororganisation Hamas ausbleibt. Doch der Druck wächst aktuell an weiterer Front. Die Kampfhandlungen im Norden zwischen Israel und der Hisbollah haben zugenommen. Man sei, so Netanyahu, Mitte dieser Woche auf eine, Zitat, sehr intensive Aktion im Norden vorbereitet. Berichten zufolge trainiert Israels Armee auch einen Einsatz von Bodentruppen. Was bedeutet das? Steht ein großer Militäreinsatz unmittelbar bevor? Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv.
Neben den Einschlägen von Raketen, Granaten und Sprengladungen von Drohnen gibt es jetzt auch noch die Feuer im Norden. Vor ein paar Tagen hat es nach erneutem Beschuss auf Flächen von umgerechnet rund 1000 Hektar gebrannt. Benjamin Netanyahu, Israels Ministerpräsident, der sich seit dem 7. Oktober noch nicht oft an der israelischen Grenze zum Libanon hat blicken lassen, war an diesem Dienstag dort, auch um ein Versprechen zu erneuern. Das Land stand hier in Flammen, aber auch im Libanon stand das Land in Flammen. Wer glaubt, er könne uns schaden und denkt, wir würden dabei tatenlos zusehen, macht einen großen Fehler. Wir sind auf ein sehr intensives Vorgehen im Norden des Landes vorbereitet. Auf die ein oder andere Weise werden wir die Sicherheit im Norden wiederherstellen. Darüber, was auf die ein oder andere Weise bedeutet, rätseln Beobachter. Klar ist aber, dass der Handlungsdruck noch einmal zugenommen hat. Nicht nur, weil immer noch mehr als 90.000 Menschen im Norden nicht in ihren Häusern wohnen und weil der Beschuss durch die Hisbollah aus dem Libanon in den letzten Wochen weiter zugenommen hat. Auch die Zahl der Opfer steigt. Am Beginn der Woche war bei einem Drohnenangriff auf den Ort Hurfesh ein Mensch getötet worden, 10 weitere wurden verletzt. Schon seit Wochen wird über einen israelischen Militäreinsatz mit Bodentruppen im Libanon spekuliert, der das Ziel hätte, die Hisbollah von der Grenze zurückzudrängen. Schon jetzt greift Israel fast täglich Ziele im Libanon aus der Luft an. Herzi Halevi, Israels Generalstabschef, deutete bei seinem Truppenbesuch im Norden eine neue Phase an. Wir nähern uns dem Punkt, an dem eine Entscheidung getroffen werden muss. Die Streitkräfte stehen bereit. Seit 8 Monaten greifen wir hier an und die Hisbollah zahlt einen sehr hohen Preis. In den vergangenen Tagen hat die Hisbollah den Beschuss verstärkt. Nach guter Vorbereitungszeit stehen wir bereit. Starke Verteidigung, Bereitschaft für eine Offensive. Wir nähern uns dem Moment einer Entscheidung. Den Berichten zufolge trainiert Israels Armee schon seit Monaten für einen Einsatz von Bodentruppen im Libanon. Gestern erst hatten israelische Medien berichtet, die Regierung in Jerusalem werde eine Aufstockung der einberufenen Reservisten von 300 auf 350.000 Soldaten beschließen. Doch es gibt auch Zweifel, ob eine Eskalation mit der Hisbollah überhaupt machbar ist. Yaakov Amidror, der mal nationaler Sicherheitsberater der Regierung war, sagte im Fernsehsender Kan:
Milchama neged Hisbollah.
Ein Krieg gegen die Hisbollah wäre 10-mal schwerer als ein Krieg gegen die Hamas, sowohl was den Schaden für die israelische Zivilbevölkerung angeht, als auch mit Blick auf die militärischen Fähigkeiten. Es ist eine Illusion zu glauben, man könne nur einen kleinen Krieg führen, der die Hisbollah Richtung Norden zurückdrängt. Wenn der Krieg beginnt, dann wird es ein großer Krieg. Auch deshalb gibt es immer noch Bemühungen um eine diplomatische Lösung. Amos Hochstein, der Berater des US-Präsidenten für die Region, war in den letzten Monaten immer wieder sowohl in Israel als auch im Libanon, um die Bedingungen dafür abzustecken. Ziel wäre ein Grenzabkommen zwischen beiden Ländern, denn die sogenannte blaue Linie, die auf Landkarten als Grenze eingezeichnet ist, ist eigentlich nur ein völkerrechtliches Provisorium. Im Fall der Seegrenzen zwischen Israel und dem Libanon konnte Hochstein im Jahr 2022 ein Abkommen vermitteln. Die Landgrenze ist aber deutlich komplizierter, auch weil Israel auf einem Rückzug der Hisbollah-Milizen besteht. Die UN-Resolution 1701 sieht eine entmilitarisierte Zone bis zum Litani-Fluss, etwa 25 Kilometer nördlich der Grenze, vor. Sie wurde aber nie umgesetzt. Und natürlich hängt das weitere Geschehen im Norden auch mit dem weiteren Kriegsverlauf im Gazastreifen zusammen. Obwohl dort immer noch Dutzende Geiseln in der Hand der Hamas sind, stehen die Zeichen dort nicht auf Waffenruhe. Auch Benny Gantz, der Teil des Kriegskabinetts ist, aber von Benjamin Netanyahu einen Plan für Gaza fordert, sieht beide Themen zusammen. Die größte operative Herausforderung befindet sich an der Nordfront des Landes und die größte moralische Herausforderung im Süden, im Gazastreifen. Deshalb wäre es richtig, am Rand des Krieges die Geiseln zurückzuholen und für die Rückkehr der Bürger des Nordens und ihre Sicherheit zu sorgen und den Staat Israel wieder auf die Bahn zurückzubringen. Daran, dass Regierungschef Netanyahu das Land wieder auf die Bahn bringt, glaubt nur noch eine Minderheit der Israelis. Eine klare Mehrheit aber erwartet Entscheidungen, wie es weitergeht, auch im Norden an der Grenze zum Libanon.
Soweit Jan-Christoph Kitzler. 4 Geiseln, die befreit wurden. Die Freude in Israel dürfte groß sein. Israels Innen- und Außenpolitik in enger Wechselwirkung. Ein Premier, der dennoch weiterhin unter wachsendem Druck steht, auch wegen eines möglichen weiteren Krieges, diesmal gegen die Hisbollah im Libanon. Eben dorthin in den Libanon wollen wir jetzt schauen. Mein Kollege Martin Durm ist mit frischen Eindrücken und Einschätzungen zurückgekommen. Ich habe mit ihm vor der Sendung sprechen können über die andere Konfliktpartei, die Hisbollah, über deren Stärke, Taktik und Ziele. Doch zuerst habe ich ihn gefragt, wie sich die Lage im Südlibanon darstellt für die Menschen dort.
Naja, sie ist im Grunde gar nicht so anders, wie die Lage für die Zivilisten auf der israelischen Seite ist. Sie müssen sich vorstellen, in der Nähe der Demarkationslinie haben bislang etwa 80 bis 100.000 libanesische Zivilisten gelebt. Bislang, damit meine ich, bis vor 8 Monaten, die alle mussten nun ihre Dörfer in den vergangenen Wochen und Monaten verlassen, sind zu sogenannten Displaced Persons geworden, also zu Vertriebenen im eigenen Land. Die Dörfer sind entvölkert, teils zerstört. Wenn von einer Pufferzone die Rede ist, und da liegen eben diese Dörfer, dann ist das eben ein zerklüftetes Bergland. Es sollte eigentlich entmilitarisiert sein. In Wirklichkeit ist es aber das eigentliche Kampfgebiet, dort hat die Hisbollah ihre Waffendepots und dort finden dann auch die Gefechte zwischen israelischer Armee und Hisbollah statt.
Der israelische Generalstabschef deutet den Beginn einer neuen Phase an. Wie positioniert sich der Libanon oder müssen wir eher sagen, die islamistisch-schiitische Hisbollah?
Ich glaube, man muss eher sagen, die Hisbollah, der Libanon hat im Grunde derzeit gar keine funktionsfähige, handlungsfähige Regierung, nur eine geschäftsführende. Es gibt seit über 2 Jahren keinen Präsidenten mehr und es ist gar keine Frage, dass der eigentliche Machthaber im Libanon die Hisbollah ist. Sie hat eine klare Haltung zum Gaza-Krieg. Sie mischt sich nicht ein in die Details der Verhandlungen, aber sie sagt, wir werden so lange Israel an seiner Nordgrenze attackieren, solange es den Gaza-Krieg führt. Und wenn der endet, dann werden auch wir unsere Angriffe einstellen. Unausgesprochen heißt das aber auch, die Hamas darf nicht vernichtet werden, denn aus Sicht der Hisbollah ist sie ein strategischer Verbündeter. Sie ist Teil der sogenannten Achse des Widerstands. Die Hamas ist eben für die Hisbollah ein Alliierter, auf den man nicht verzichten möchte.
In Deutschland wird die Hisbollah als Terrororganisation bezeichnet. Der Libanon-Krieg von 2006 brachte der Hisbollah dagegen viel Ruhm im eigenen Land ein, auch von Seiten der Christen, eben als einziger Kraft, die Israel die Stirn hätte bieten können. Wie steht es heute um den Rückhalt in der libanesischen Gesellschaft?
Ja, ich glaube, der Ruhm, von dem Sie eben geredet haben, der ist wirklich mit den Jahren deutlich verblasst. Die Hisbollah wird von vielen Libanesen inzwischen als Teil dieses korrupten Geflechts wahrgenommen, das sich über den Libanon ja seit Jahrzehnten legt. Die Glorie ist dahin. Sie ist zwar der eigentliche Machthaber, aber sie übernimmt eben nur politische und soziale Verantwortung für ihre schiitische Klientel, nicht für das ganze Land, das von einer Inflation gepeinigt ist. Die Währung ist zerfallen. Wenn Sie im Libanon einkaufen gehen, zahlen Sie mittlerweile mit Dollar, weil die heimische Währung so gut wie nichts mehr wert ist und nicht mal mehr in die Plastiktüten passt, die man in die Supermärkte reinschleppt. Die Christen und die Sunniten, die fürchten, dass sie wegen dieser zweiten Front im Südlibanon eben in einen Krieg reingerissen werden können, den sie nicht wollen, dass die Hisbollah letztendlich gegen Israel wegen des Gaza-Krieges einen Konflikt anzetteln würde. Das kommt eben bei den anderen großen konfessionellen Gruppen im Land, Christen und Sunniten, gar nicht gut an.
Schauen wir auf den Iran. Der Iran gilt als Krake mit vielen Armen, als Auftraggeber auch der Hisbollah. Ist das zutreffend? Nimmt Generalsekretär Hassan Nasrallah seine Befehle tatsächlich aus Teheran entgegen?
Also Hassan Nasrallah ist mit Sicherheit kein purer Befehlsempfänger. Tatsache ist, es gibt eine enge politische und militärische Bindung. Wenn der Iran die Hezbollah nicht mit Waffen und Waffensystemen beliefern würde, wenn er sie auch nicht finanzieren würde. Also das ist schon eine deutlich spürbare Abhängigkeit vom Iran. Dazu kommt auch die religiöse Bindung. Man folgt dem iranischen Konzept der Herrschaft der Rechtsgelehrten. Das eigentliche geistliche Oberhaupt ist der iranische Revolutionsführer Khamenei. Die Hezbollah wurde vom Iran letztendlich auch während des Bürgerkrieges gegründet, aber sie ist eben kein Geschöpf, sie ist nicht der Büttel des Iran, sondern Hassan Nasrallah, der Hezbollah-Generalsekretär, trifft durchaus eigenständige Entscheidungen. Und ich glaube, wenn Entscheidungen getroffen werden über Krieg und Frieden, über Krieg mit Israel womöglich auch, dann geschieht das in Abstimmung, aber nicht einfach auf den Befehl des Iran hin, dass man jetzt sozusagen die Hezbollah von der Kette lässt.
Was wissen wir denn über die militärische Stärke der Hezbollah? Wäre es tatsächlich ein großer Krieg? Sollte er begonnen und geführt werden?
Ja, das wäre auf jeden Fall. Das hat man ja auch gehört an der Bemerkung des israelischen Militärs, der gesagt hat, sie ist 10-mal stärker als die Hamas. Sie ist wahrscheinlich noch mehr als 10-mal stärker. Die Hezbollah verfügt geschätzt über etwa 150.000 Raketen. In ihren Depots gibt es auch sogenannte Lenkraketen, gegen die auch der Iron Dome wenig ausrichten könnte, vor allem dann, wenn Schwärme über Israel abgefeuert würden und die wären kaum abzufangen. Sie hat außerdem 60 geschätzt, bis zu 80.000 Kämpfer, die eben nicht nur trainiert sind, sondern auch einschlägige Kriegserfahrung gesammelt haben, vor allem eben während des syrischen Bürgerkrieges. Der Iran würde auch nicht prinzipiell nicht zulassen, dass Israel die Hezbollah vernichtend schlägt, denn die Hezbollah ist letztendlich das entscheidende Abschreckungsinstrument, das der Iran gegen Israel jenseits seiner Grenzen ins Feld führen kann. Und für Israel ist das Signal klar, wenn wir in Israel entscheiden, iranische Atomanlagen anzugreifen, dann wird die Hezbollah zurückschlagen im Auftrag des Iran. Das ist eine klare Nachricht, die der Iran immer wieder an Israel schicken will und die man dort auch, glaube ich, verstanden hat.
Also doch mehr Rhetorik von Seiten Israels?
Das ist schwer einzuschätzen. Wir befinden uns da eben im Bereich des Spekulativen. Ich glaube aber, die meisten politischen Beobachter im Libanon, auch was die Experten angeht, an der American University of Beirut, alle sehr erfahrene Analysten, sie alle sagen, die Hezbollah wird den Teufel tun und in den Krieg gegen Israel ziehen. Sie kennt durchaus ihre Grenzen, sie weiß aber auch genau, dass sie Israel sehr, sehr wehtun könnte. Man geht eher davon aus, wenn es zu einem großen Krieg kommt, dann kommt der entscheidende Schlag von der israelischen Seite. Und das ist ja auch das, was sich derzeit eher im Demarkationsgebiet zusammenbraut.
Soweit Martin Durm. Die Hezbollah, so seine Analyse, ist militärisch stark, hat Iran an ihrer Seite, will Israel schwächen, doch keinen großen Krieg. Die neue Phase, sie wird von Israel angekündigt, ob aus Rhetorik und Kriegsvorbereitung mehr wird, dürfte sicher auch davon abhängen, wie sehr sich der israelische Premier zum Handeln gezwungen fühlt.